Guten Morgen miteinander. Einige von uns sind in Pravella und geniessen dort die Wintersportwoche. Und die Leute aus dem Heim durften wir nicht dürfen holen, weil dort der Norovirus irgendwie unterwegs ist. Aus verschiedenen Gebäuden die Leute zusammenführen und die nachher wieder in verschiedene Gebäude zurückführen, sonst verteilt man das gerade gleichmässig und das wäre nicht gut. Zwei Gründe, warum wir heute weniger sind. Und das Thema ist Leben unter dem Segen Gottes. Und jetzt habe ich fast Angst, dir erwartet etwas Positives. Ich habe meiner Frau gesagt, du, ich werde wieder mal über eine Person in der Bibel reden, ich tue nicht fortlaufend predigen. Ja, weißt du was, ich rede wieder mal über Jakob. Da hat sie gesagt, hört doch auf mit dem Jakob, hast du schon manchmal darüber geredet. Dann habe ich gesagt, das hat immer andere Aspekte auch wieder. Und dann habe ich gleich noch mal darüber gebetet und bin durch die Sachen gegangen und habe entschieden, mal, der Jakob. Und als ich das so angeschaut habe, habe ich mir gesagt, das ist eigentlich wahnsinnig, oder? Der Jakob ist doch ein Patriarch. Hat den schönsten Namen bekommen, Israel. Und man kann sagen, von ihm ist ein gesegneter Gottes. Aber dem sein Leben wollte ich dann wirklich nicht haben. Das hat nicht ausgesehen, als wäre er gesegnet. Und mit diesen Gedanken wollen wir es ein bisschen auseinandersetzen. Jetzt ist das Jahr auf einen guten Monat alt. Und ich mache mich noch besinnen an Silvester Neujahr. Viele von euch haben mir Gottes Segen gewünscht und ich habe vielen von euch Gottes Segen gewünscht. Und eigentlich habe ich es gut gemeint. Und ich gehe davon aus, dass die mir Gottes Segen gewünscht haben, es auch gut haben gemeint. Gottes Segen. Und wenn wir jetzt die drei anschauen, da, der Abraham, der Isaac, der Jakob, jetzt mache ich etwas Unmögliches in meiner Predigt. Über jeden von denen könnte man, weiss nicht, wie manche Predigt machen, und ich rede gerade über alle drei. Aber ich gehe davon aus, dass ihr alle die drei so gut kennt, dass das sehr gut möglich ist. Wir würden doch von diesen drei sagen, dass sie Gesegnete des Herrn, oder? Drei Patriarchen. Die drei Männer, die uns so viel eigentlich auch gegeben haben. Durch ihre Leben und durch das, was aus ihnen geworden ist. Angefangen hat es mit dem Terach. Das machen wir mal schnell, schauen wir mal, wer das überhaupt ist. Der Abraham, der Isaac, der Jakob. Der Terach hat unter anderem vier Kinder, der Abraham, der Nahor, der Haran und Sarai. Und der Haran hat der Lot und auch noch eine Milka-Tochter, ist gleich gestorben. Und darum hat der Abraham zum Lot geschaut, zu seinem Neffen. Und hat den mit sich genommen. Sarai ist seine Halbschwester. Der Abraham sagt irgendwo, Sarai ist Tochter von meinem Vater, aber nicht von meiner Mutter. Also die hat eine andere Mutter gehabt. Abraham und Sarai haben geheiratet. Und Sarai hat später noch eine Magd bekommen, Hagar aus Ägypten. Und sein Bruder, der Nahor, der länger gelebt hat, der hat Milka geheiratet. Ja, das glaube ich schon Käse gesagt. Milka hatte nicht jemanden Rheuma gehabt, sondern die hatte eine Magd gehabt, die Rheuma geheissen hat. Vielleicht hat sie das später gehabt, wer weiß. Und wenn wir jetzt das anschauen, dann ist das sehr erschreckend. Der Nahor, der Bruder von Abraham, stellt einen Sohn nach dem anderen auf die Welt. Acht mit seiner Frau Milka, vier mit der Rheuma, mit der Magd. Ich lese jetzt die Namen nicht ab, ihr kennt sie eh alle auswendig. Pautet der Fettdruck im Kopf, der Betuel. Und unterdessen ist beim Abraham und bei der Sarai das passiert. Nichts. Kein Wunder, dass die sich anfangen, Fragen stellen, oder? Herr, machst du irgendetwas falsch? Wir sind die, die du ihnen gesagt hast, du wärst aus uns ein grosses Volk machen. Jetzt dürfen wir zuschauen, wie der Bruder einen Sohn nach dem anderen auf die Welt stellt und bei uns passiert nichts. Aus uns gibt es nichts. Kein grosses Volk. Und das hast du doch uns versprochen. Deine Verheißung liegt auf uns. Wieso kommt der Bruder so viele Kinder über? Das ist zum Verzweifeln hier. Das ist absolut zum Verzweifeln. zuschauen, wie der andere einen Sohn nach dem anderen auf die Welt stellt. Und mir ist gesagt worden, aus dir gibt es ein grosses Volk. Was ist jetzt? Es ist schwer, so zu leben. Ich habe gesagt, Betuel merken wir uns. Der letzte Sohn vom Nahor, Brütsch von Abraham. Der Betuel hat auch geheiratet, man weiss nicht wer, und hat unter anderem die Rebekka und der Laban geboren. Aha, die kennen wir auch irgendwie. He? Und der Laban hatte unter anderem die Lea und Rahel gehabt. Und nachher war es so, gewesen, dass Zara gefunden hat, wenn es aus uns ein Volk geben soll, wir keine Kinder bekommen, dann machen wir es so, wie es Usus ist. In dieser Zeit nimm meine Magd, die Hagar, und mach mit ihr einen Sohn. Dann gibt es das Volk. Und der Abraham hat auf seine Frau gelost und hat das gemacht und der Ismael ist geboren. Aber Gott ist dem Abraham dann wieder begegnet und hat gesagt, Abraham, deine Frau wird in einem Jahr gebären. Das war übrigens dann, wo der Ismael bereits 13 Jahre war. Und tatsächlich, Sarah hat der Isaac geboren. Wir werden es noch sehen, Isaac heisst Lachen. Weil sie haben ja in Zelt gewohnt. Und wo die Engel beim Abraham waren, der Engel des Herrn, das dritte sie kam und ihm gesagt haben, in einem Jahr wird die Frau einen Sohn gebären, hat Sarah gelacht. Der Abraham hat auch so lachen. Sarah hat gesagt, jetzt, wo ich verblüht bin, soll ich noch einen Sohn gebären und mein Herr ist ein alter Mann. Jetzt soll das noch hingehen. Und es ist das einzige Mal in der Bibel, wo ich lese, dass Gott mit jemandem wie stürmt, aber noch herzig. Weil der Engel des Herrn, der geht zu der Sarah und sagt, warum hast du gelacht? Sarah sagt, ja, gar nicht gelacht. Und dann sagt er, doch, du hast gelacht. Das fing ich so herzig irgendwo durch. Irgendwie hat er gewusst, die braucht jetzt das, dass ich ein bisschen mit ihr stürme. Manchmal brauchen wir es vielleicht auch, dass sich Gott ein bisschen Zeit nimmt, für uns und ein bisschen mit uns stürmt, bis wir es begreifen. Und Sarah hat tatsächlich einen Sohn bekommen, der Isaac, der hat dort Rebekka geheiratet, die Schwester vom Laban. Und zusammen haben sie der Esau und der Jakob geboren, die Zwillinge. Und der Jakob hat später Rahel geheiratet und Lea auch noch müssen. Das sehen wir noch. Jetzt sehen wir ein bisschen Zusammenhänge. Jetzt wird es langsam ein Volk. Und die Namen da, die kennen wir. Jakob und Lea, Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Zebulon, sechs Söhne von der Lea. Zwischen ihnen noch drei von der Silpa, von der Magd von der Lea, der Gad und der Asser. Und hier ist zuerst das Gleiche passiert wie mit der Sarai. Sie hat einfach keine Söhne von der Rahel bis sie gesagt hat zum Jakob, jetzt machen wir endlich ein Kind. Und der Jakob hat gesagt, bin ich der Gott, dass ich dir ein Kind machen könnte. Dann hat sie gesagt, dann nimm halt meine Magd, Bilha, und das hat er Dan und der Naphtali gegeben. Und ganz, ganz spät hat der Gott an die Rahel gedacht. Und hat geschenkt, dass sie auch noch schwanger werden kann und Kinder gebären. Und dann hat sie der Josef geboren, als 11. Sohn von Jakob. Und es ist logisch, das wird das Lieblingskind, oder? Das ist jetzt der Sohn von der Lieblingsfrau, endlich. Und das ist ein Riesenproblem in dieser Familie. Der Josef wird immer wie mehr gehasset von seinen Brüdern. Dann hat er noch so ein bisschen ungeschickt, er hat Träume, die er so ungeschickt noch erzählt. Und am Schluss verkaufen sie ihn nach Ägypten. Der Jakob meint, der Josef sei tot. Und jetzt hat er noch den Benjamin von der Rahel. Und bei der Geburt von Benjamin stirbt die Rahel. Jetzt schauen wir mal die drei Männer an. Mir ist aufgefallen, es gibt unglaubliche Parallelen zwischen Abraham, Isaac und Jakob. Ist mir vorher gar noch nicht so aufgefallen gewesen. Abraham heisst erhabener Vater. Erhabener Vater und kommst keine Söhne über. Ist noch ecklig. Und dann, wo er ihm der Isaac verspricht, sagt er, ab jetzt heisst es Abraham. Vater vieler Völker oder Vater einer Menge. Und der Abraham hat eine sehr schöne Frau gehabt, seine Halbschwester, Sarah. Sarai heisst übrigens die Fürstliche und Sarah heisst die Fürstin. Und er hat sie zweimal aus seine Schwester ausgegeben. Das erste Mal kann ich es noch gut begreifen. Sie war jung. Und das zweite Mal muss ich ein bisschen schmunzeln, aber das, die Leute, die sind nicht nur alt geworden, sondern die sind noch gesund im Alter und haben noch gut ausgesehen. Als er Zara das zweite Mal als seine Schwester ausgibt, ist sie 90 und schwanger. Und jetzt komme ich nicht mehr raus. Sage ich, Abraham, was machst du? Deine Frau trägt jetzt unter ihrem Herz endlich der Sohn von der Verheißung. Und jetzt wirst du zulassen, dass sie die Hände von einem anderen geraten, nur um deine Haut zu retten. Das ist also nicht grossartig, oder? Zum Glück zeigt die Bibel die Leute, die wir manchmal Glaubenshelden nennen, auch mit Fehlern. Zara war wunderschön, aber unfruchtbar. Darum hat es die Zwischenlösung mit dem Ismael. Das hat nachher Probleme gegeben zwischen der Sara und der Hagar. Wo die Hagar ist schwanger war, hat sie sich überhoben über Zara. Und hat gesagt, ich bin die bessere Frau. Ich werde schwanger. Es war eine Schande für eine Frau, keine Kinder zu bekommen. Und Zara hat das nicht verleiden und hat sie fortgejagt in die Wüste. Und dort ist die Hagar zu einem Brunnen gegangen und hat gemeint, sie müsse sterben. Und dann ist ihr der Engel Gottes erschienen. Der hat zu ihnen geredet. Der hat gesagt, du wirst einen Sohn gebären. Der wird der Vater von vielen Völkern. Der auch. Der Ismael hat auch 12 Söhne gehabt, Stammesfürsten. Und gang zurück und tu die Demütigen unter die Hand von der Sarah. Sie ist nach wie vor deine Herrin. Gang zurück. Endlich ist der Isaac geboren. Sarah 90, der Abraham 100. Und jetzt gibt es Problem zwischen Ismael und dem Isaac. Der Ismael plagt den Isaac. Und dann hat Sarah gesagt zum Abraham, jetzt jagt die Magd mit ihrem Sohn fort. Und der Abraham hat zuerst nicht wollen, aber Gott hat ihm gesagt, mach, was Sarah sagt. Und dann hat er sie fortgejagt und dann ist Hagar definitiv gegangen. Der Abraham war sehr reich gewesen, wo der Lot in Sodom und Gomorra gefangen genommen wurde, hat er den berühmten Krieg gegeben, 4 Könige gegen 5. 4 Könige haben die 5 von Sodom und Gomorra und noch anderen Städten besiegt und die Leute gefangen genommen, ist der Abraham gegangen und hat die wieder befreit. Er konnte eine Privatarmee von 318 Mann auf die Beine stellen. Der hat viel Knecht und Mägde gehabt. Das war eine Riesensache, um Abraham sein Unternehmen. Steinreich. Der Isaac, der eben Lachen bedeutet, weil sie gelacht haben, aber nicht nur wegen dem, es hat noch viel eine schönere Bedeutung. Weil Gott hat gesagt, ja, ich habe euch ein Lachen bereitet. Die haben Freude bekommen, dass jetzt endlich der Sohn von der Verheißung kommt. Das ist ganz positiv, ein Lachen, wir haben Freude. Auch er hat sehr eine schöne Frau gehabt, Rebekka, steht in der Bibel, die war sehr schön gewesen. Auch er hat sie als Schwester ausgegeben vor Angst, man würde ihn töten, um die Frauen wegzunehmen. Und auch sie war wunderschön, aber unfruchtbar. Und interessanterweise liest man beim Isaac als beim Einzigen, dass er für seine Frau wegen dieser Unfruchtbarkeit bettet hat. Vielleicht hat es der Abraham auch gemacht, ich gehe davon aus, eigentlich. Aber es steht nicht. Beim Isaac steht es. Gott hat es erhört, sie hat Zwillinge geboren, der Esau und der Jakob. Und auch das hat Probleme gegeben. Zuerst ein bisschen zwischen Isaac und zwischen der Rebekka, weil der Esau, das war ziemlich ein wilder Kerl, ein richtiger Mann, oder? Ist gerne auf die Jagd, hat wild geschossen, hat das nachher brätelt und prägelt und gemacht und offenbar gut gekocht. Und der Isaac hat das sehr gerne gehabt und hat Freude gehabt, dem Esau, der so ein Draufgänger ist und ein kräftiger junger Mann, weil der Jakob, das ist so ein bisschen einer gewesen, der ist lieber bei den Zelten gesessen und ein bisschen daheim geblieben und ist nicht so ein wilder gewesen. Dafür hat Rebekka den Jakob gerne gehabt, oder? Und dem muss man nicht so Angst haben. Dem muss man nicht sagen, pass dir auf, gell? Es ist jetzt ein bisschen gefährlich mit all diesen Tieren hier vor uns. Nein. Und so hat der Isaac den Esau bevorzugt, Rebekka den Jakob. Das hat auch ein Problem gegeben zwischen Esau und Jakob. Und Jakob ist ein Name, der nicht unbedingt so super ist. Der ist auch sehr reich geworden, der Isaac, vor allem durchs Erbe. Der Jakob, das heisst Fersenhalter. Man könnte auch sagen Überlister. Der hat schon bei der Geburt hat er den Esau an der Ferse gehabt. So wie wenn er sagen will, lass mich zuerst raus, ich will der Erstgeborene sein. Und die haben schon im Bauch von der Rebekka gekämpft. Rebekka hat Gott gefragt, was ist los, was ist das für ein Zabu in mir drin? Und Gott hat gesagt, du hast zwei Völker in deinem Leib und die bekämpfen an, jetzt schon. Er hat nachher einen schöneren Namen bekommen. Israel, Gotteskämpfer oder Fürst Gottes. Auch der Jakob hat sehr eine schöne Frau gehabt, Rahel. Er hat nie gesagt, das sei seine Schwester, aber er musste ihre Schwester noch heiraten dazu. Rahel war wunderschön, aber unfruchtbar. Dreimal das Gleiche, oder? Und jetzt gibt es da auch den Kampf mit den Frauen und mit den Mägden. Jede will Söhne, jede will besser sein. Der Erstgeborene von Lea heisst ja Ruben. Ruben heisst, seht, ein Sohn. Weil Lea hat gewusst, Jakob hat mich gar nicht gern. Da hat Rahel gern. Für die hat er 7 Jahre gearbeitet und in der Hochzeitsnacht hat der Vater mich zum Jakob ins Zimmer da oder ins Zelt. Und als Jakob am Morgen verwacht ist und gemerkt hat, dass ich Lea bin, erst dann hat er es gemerkt, steht so ein lustiger Satz in der Bibel. Am Morgen aber, siehe, da war es Lea. Zuerst dann gemerkt. Und dann ist er aufgestanden und geht zum Laban, zum Schwiegervater. Und reklamiert. Und geht davon aus, Lea gehört es. Wieso gibst du mir die? Ich habe dir für die andere dienen. Und der Laban sagt, bei uns ist das nicht Usus, dass man zuerst die Jüngere verheiratet. Jetzt halt die Woche aus mit der da und dann kannst du den Rahel auch noch haben. Muss man aber noch einmal 7 Jahre dienen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch 14 Jahreslöhne für seine Frau hat gezahlt. 14 Jahreslöhne, stell dir mal vor. Jakob macht's. Aber jetzt hat er Betfrauen. Und Gott segnet die Lea mit Kindern. Und jedes Mal, wenn die am Ruben ruft, hört Rahel, seht, ein Sohn. Wow, weißt du, wie gerne du das hörst, wenn du selber keine Kinder bekommst. Und als sie den ersten Sohn bekommt, durch die Bilha, durch ihre Magd, der Dan, glaube ich, das heisst, ich habe gesiegt. Sie Ellbögeln. Das ist nicht eine schöne Familie. Und das Problem mit dem Schwiegervater, sie riesen gross. Der Jakob sagt, du hast mir den Lohn 100-mal verändert. Und endlich kommt der Josef und der Benjamin auf die Welt. Und dann gibt es eben Probleme zwischen Josef und seinen Brüdern, das kennen wir auch. Und der Jakob ist auch sehr reich geworden, auf eine komische Art und Weise. Zuerst hat er 14 Jahre gearbeitet, nur für seine Frauen. Und dann hat er noch 6 Jahre gearbeitet für sich. Und er macht da so ein Trickli, wo ich keine Ahnung habe. Ich habe mich auch nicht erkundigt, ob das noch heute ging, oder? Er hat ja am Laban gesagt, los, jetzt machen wir den Lohn so ab. Alle gescheckten und gefleckten und schwarzen Tiere, die nehme ich. Und du darfst alle haben, die schön weiss sind, die rein weiss sind. Der Laban hat gefunden, das ist ein guter Deal. Dann habe ich die schönen Tiere, oder Jakob hat so ein bisschen zweite Qualität. Und jetzt hat der Jakob jedes Mal, wenn die Schafe oder die Härte, die Geisse, was er auch für Tiere hatte, brünstig geworden, hat er Äste genommen und hat die geschintet und hat sie in die Tränke gehalten. Und wenn die starken Tiere eben brünstig waren und die Äste haben gesehen, haben sie offenbar nur gefleckte und gescheckte und gestreifelte geworfen. Irgendeine komische Geschichte. Aber der Jakob ist so extrem reich geworden. Und nach 6 Jahren hat der Laban das gemerkt. Ja, zwar schon die Weissen, aber das ist ein trauriges Härtchen da. Und der Jakob, der hat starke Tiere und auch ja, riesige Härten. Das ist ja wahnsinnig. Und jetzt müsst ihr mal hören. Jetzt kommt er heim und er hat Angst, weil es besteht noch eine Morddrohung gegen ihn vom Esau, oder? Und er weiss nicht, ob der Esau mich immer noch umbringen, jetzt nach 20 Jahren, weil ich ihm das Segen gestohlen habe und das Erstgeburtsrecht abgeluchset habe. Und jetzt macht er den Herden nur als Geschenk. 200 Geissen, 20 Böcke, 200 Schafe, 20 Witter, 60 Kamel, 30 Muttertiere und 30 junge Tiere, 40 Kühe, 10 Stiere, 20 Eselinnen, 10 Esel. Nur so als Geschenk für seine Brüder. Hinterdran hat er noch 2 viel grössere Herden. 2 gemacht, für wenn der Esel so kaputt machen will, dass vielleicht nur eine kaputt ging und wenigstens die anderen gerettet wären. 3 Männer unter einem besonderen Segen Gottes und drei Leben voll Kämpfe und Nöte. Oft sogar die gleichen Nöte. Und die Verheißungen, die sie hatten: Ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das sagt Gott übrigens allen dreien. Er sagt am Abraham im Kapitel 15 nachher noch, wo der Abraham sagt: Ich habe ja nur den Knecht hier, den Eliezer von Damaskus, das wird mein Erbe. Führt er ihn raus, Gott, und sagt: Schau doch zum Himmel auf und zähl mal die Sterne, wenn sie kannst zählen. So soll die Same sein. Und dann lesen wir etwas ganz Schönes. Und Abraham glaubte dem Herrn. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Aber die Fragen sind geblieben. Machen die zu einem grossen Volk, er darf warten, warten, warten. Aber am Schluss vom Leben lesen wir: Und Abraham war alt und recht betagt, und der Herr hatte Abraham gesegnet in allem. Es hat sich doch alles erfüllt. Aber hat man so lange gewartet? Hast du auch schon gewartet? Also da könnt ihr ein paar Liedli singen vom Warten. Wie sagt seine Verheißung? Sei ein Fremdling in diesem Land. Ich will mit dir sein und dich segnen, denn dir und deinem Samen will ich all diese Länder geben und will den Eid bestätigen, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Ich will deinen Samen mehren wie die Sterne des Himmels, und ich will deinen Samen das ganze Land geben, und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Da kommt es wieder. Das ganze Land gebe ich dir. Aber du bist ein Fremdling in diesem Land. Es gehört noch nicht dir. Du musst warten auf die Verheißung. Und dann ist er blind geworden. Und dann hat er den Falsch gesegnet. Und er war immer noch ein Fremdling in diesem Land. Aber am Ende von seinem Leben lesen wir: Und Isaac starb alt, 180 ist er geworden, und lebenssatt. Und das ist positiv zu verstehen. Dankbar gewesen für sein Leben, das er hatte. Und beim Jakob sind es wieder gleichliche Verheißungen. Ich bin der Gott von deinem Vater Abraham und Isaac. Das Gleiche gilt für dich, das Land, wo du drauf liegst. Er ist jetzt auf der Flucht nach zum Laban. Das wird einmal dir gehören. Die Samen soll werden wie der Staub auf der Erde. Nach Westen, Osten, Norden, Süden sollst du ausbreiten. Und in dir und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Da kommen wir noch drauf. Das Land, das darauf fliegst, will ich dir geben. Und dann kommen 20 harte Jahre in der Fremde. Nachher die Rückkehr zum Esau, wo immer noch eine Morddrohung besteht. In ein Land, wo auch er immer noch Fremdling ist. Und dann verliert er dort noch den Josef, sein Lieblingssohn. Und jetzt kommt einer von diesen Versen in der Bibel, der mich am meisten berührt. Was sagt der Jakob, als er alt ist? Er segnet jetzt zwei Enkelsöhne. Der Ephraim und der Manasse. Die zwei Söhne von Josef. Er ist in Ägypten. Und jetzt sagt er: Der Gott, der mich behütet hat, seitdem ich bin, bis zu diesem Tag, der segne die Knaben. Das berührt mich. Jetzt, am Schluss vom Leben, kann er das sagen. Der Gott, der mich behütet hat, seht ihr, dass es mich gibt? Bis jetzt. Der Jakob hat mich an einem anderen Ort grauenhaft enttäuscht. Ich weiß nicht, ob ich das richtig sehe. Aber das enttäuscht mich noch jetzt. Das ist ja ganz verrückt eigentlich. Als er nach Ägypten kommt, will der Pharao der Vater von Josef lernen kennen. Und der Josef führt der Jakob zum Pharao. Und jetzt kommt der Patriarch vor einem Pharao, vor einem mächtigsten Mann der damaligen Welt. Und jetzt hat er Gelegenheit, hier ein Zeugnis zu geben. Der Pharao fragt ihn: Wie alt bist du? Und das ist eine Ehrerbietung. Das macht man im Orient. Das Alter von einem alten Menschen fragen, weil das ist eine Ehrerbietung. Und auf Berndeutsch sagt der Jakob: Mein Leben war wie eine Hühnerleiter, ein Chorzumpfer, wir wissen ja, wie es weitergeht. Furchtbar. Es war kürzer als das Leben meiner Väter und hart und schwer war meine Lebensjahre und hat den Pharao gesegnet und ist gegangen. Ich dachte, hey Jakob, bist du gut. Jetzt stehst du vor dem mächtigsten Mann der Welt und hast dein ganzes Zeugnis. Wirklich. Hättest du gescheiter das gesagt? Der Gott, der mich behütet hat, seitdem ich bin, bis zu diesem Tag. Das wäre ein Zeugnis. Ich weiss nicht, ob wir es sagen können. Der Herr Alexander, als er uns Genesis gelehrt hat an der Bibelschule, hat uns einmal gesagt, du darfst nie Bilanz ziehen von deinem Leben und fragen, hat es sich gelohnt? Weil du bist ja noch nicht tot. Und du siehst nicht zurück auf alles. Ja, das kann er sagen, der Jakob. Die gesegneten Gottes haben sehr schwere Leben gehabt. Von Gottes Verheißungen haben sie fast nichts gesehen. Sie mussten glauben, ohne zu sehen. Und vom Abraham lesen wir das im Neuen Testament. Abraham hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hingeglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass Gott das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Haben wir die Überzeugung, dass Gott das, was er verheißen hat, auch tun kann? Der Abraham hat es gehabt. Und wenn wir sein Leben anschauen, dann denken wir, ja, aber da hat es doch ein bisschen Schönheitsflecken drin. Haben wir erwähnt, zwei mindestens. Aber doch, seine Grundhaltung war, Gott kann das. Und er hat es bewiesen im 1. Mose 22, wo er Isaac hat sollen opfern. Dass er glaubt, Gott kann sogar von den Toten erwecken. Ich habe noch eine Folie beigefügt, Glauben ohne zu sehen. 1. Mose 15, das ganze eigenartiges Kapitel. Gott kommt zum Abraham, der Engel des Herrn kommt, erscheint und sagt, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Und der Abraham sagt, o Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahingehe? Und Erbe meines Hauses ist dieser Eliezer von Damaskus. Das war der Oberstknecht, den er hatte. Und dann hat Gott ihn rausgeführt und gesagt, nein, der, der aus deinen Ländern kommt, das wird der sein, der die Verheißung trägt und der wird Erbe sein. Du wirst noch ein Erbe überkommen. Sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und auch dort lesen wir, und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Das ist 1. Mose 15, 5. Und im 1. Mose 16 passiert das mit der Hagar und mit dem Ismael. Das ist schon noch verrückt, oder? Irgendwie hat der Abraham immer noch das Gefühl, aber ein bisschen müssen wir dem Gott noch nachhelfen. Sonst geht es gleich nicht. Und dann kommt eine eigenartige Geschichte, 1. Mose 15. Gott verlangt, der Engel verlangt zum Abraham, dass er ein Opfer bringt mit 5 Tieren. Die ersten 3, ein Kuh, ein Schaf, ein Geiss, muss er in der Mitte abeinander schneiden und die 2 Hälften einander gegenüber herlegen. 2 Vögel noch, die muss er nicht verschneiden, die muss er einfach töten. Und nachher schläft der Abraham ein. Hat er schon einmal ganz alleine eine Kuh abeinander geschnitten? Und da wird man auch schon müde. Es ist ein tiefer Schlaf auf Abraham gefallen. Und nachher liest man plötzlich von einem rauchenden Feuerofen und einer Fackel, die zwischen diesen Tierteilen durchgeht. Und das war so ein Brauch bei Juden, wenn man einen Vertrag macht zusammen und ein Tier tötet und herlegt und ein Feuer zwischen, dann sagt man, wir sind jetzt verpflichtet, den Vertrag einzuhalten. Wenn wir es nicht machen, soll uns das passieren wie dem Tier. Dann sind wir des Todes. Und dann sollen wir uns verbrennen. Und der Abraham schläft. Gott geht allein durch. Das Feuer geht durch. Zum Glück, wisst ihr, es gibt Bünde. Da hat es eine Bedingung. Da muss man auch etwas machen. Und es gibt andere, da müssen wir nichts machen. Und da hier muss der Abraham nichts machen. Abraham, ich mache einen Bund mit dir. Und ich bin treu. Du kannst es nicht. Du bist zu wenig treu. Aber ich bin treu. Und zu diesem Bund stehe ich. Du kannst gar nicht. Und wisst ihr was? Zu unserer Lösung können wir auch nicht stehen. Wir schaffen es nicht. Wir sind schon so lange erlöst und machen immer noch Dummheiten. Wir sagen dem Sünde. Wieso ist das so? Wir können nicht zu diesem Bund stehen. Das geht nicht. Wir sind schwach. Aber Gott weiss es, darum steht er allein dazu. Und er sagt, ich werde euch heiligen, durch und durch. Und euer Geist, Seel oder Leib wird unsträflich bewahrt bei der Wiederkunft von Christus. Dann werdet ihr unsträflich erscheinen, wenn das Leben vorbei ist, dank der Vergebung in Jesus Christus. Sie sollen ein Segen sein für alle Generationen und Völker von der Erde, und das sollen wir auch. Der Abraham musste glauben gegen jede Hoffnung. Das macht uns Mut, aber für ihn war es schwer. Für uns ist es ein Segen, für ihn war es schwer. Weil er trotzdem vertraut hat, dürfen auch wir trotz allem vertrauen. Der Isaac war ein Fremdling in diesem Land und hat gewusst, einmal ist es dann mehr, 500 Jahre später unter dem Josua. Er hat nie die Erfüllung gesehen. Und manchmal müssen wir auch auf etwas warten und erleben es in diesem Leben vielleicht nicht mehr. Und der Jakob, ich nenne ihn Israel hier, Gott haltet sein Wort, auch wenn ich, und ich sage jetzt mal absichtlich so, selbst verschuldet dumme Umwege machen. Jakob war schuld. Er hat seinem Bruder den Segen gestohlen. Dann wollte er den Bruder umbringen. Die Mutter gesagt, jetzt musst du flüchten. Und dann ist er zu seinem Onkel. Dort war er 20 Jahre festgenagelt. Lange, schwere Umwege, grosse Nöte. Aber Gott steht zu seinem Wort und führt durch. Und das täuscht mich so verrückt. Schaut jetzt, die sollen ein Segen sein. Sie sind die Stammväter vom Volk Israel, von den Juden. Durch die Juden ist Jesus Christus gekommen. Und durch Jesus Christus sind wirklich alle Generationen gesegnet. Effektiv. Wir haben einen Riesensegen. Die Vergebung der Sünden. Die Rechtfertigung. Die Befreiung von Schuld. Frieden mit Gott. Mit uns selber und mit unseren Nächsten. Dank der Vergebung, wenn wir können, von Herzen vergeben. Die Hoffnung von der Herrlichkeit, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das unvergängliche, unbefleckte und unverwelkliche Erb, das für uns aufbewahrt wird, weil wir können es nicht aufbewahren. Das haben wir alles in Christus. Wir sind reich gesegnet. Auf die Ewigkeit, aber schon hier. Wenn du keine Sündenlast musst nachschleppen, ist das Leben viel leichter und schöner. Wenn du vergeben kannst, dann kannst du im Frieden leben. Und wenn die Hoffnung vor Herrlichkeit bist, dann bist du ein glücklicher Mensch. Ich wünsche auch allen Gottes Segen. Und ich hoffe, dass ihr wisst, dass man das gut meint. Ja? Dass ihr auch viel Schönes dürft erleben im Leben. Aber ich wünsche euch, oder ich wünsche uns, dass wir dürfen erkennen, wenn wir gesegnet sind, sollen wir auch für andere ein Segen sein. Nicht alles für uns wollen in diesem Sinn. Oder nur denken, jetzt muss es doch mir gut gehen. Nein, durch das, was mir Schweres passiert, wird vielleicht ein anderer gesegnet, weil er denkt, wieso haltet der noch an seinem Glauben fest? Nach allem, was ihm passiert. Oder warum kann der noch lächeln? Geht ihm doch eigentlich gar nicht so gut. Wir können für andere Segen sein. Und es geht vielleicht, gibt es eine Hilfe da mit dem Philippervers, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und so wird es gelingen, für andere dürfen, ein Segen zu sein. Und es ist wichtig, dass wir das erkennen. Gesegnete sollen für andere sagen sie. Und das macht froh. Das ist schön, wenn man das kann sein oder darf sein. Ich möchte als Abschluss einfach die zwei Versen noch stehen, da hier, vom Abraham der eine, dass er nicht zweifelt hat. Und für mich ist diese Aussage der Unterschied zwischen dem Alten und zwischen dem Neuen Testament. Im Alten sehen wir ihn mit seinen Fehlern. Im Neuen ist ihm in Christus vergeben. Jetzt steht es nur noch positiv. Könnt mal, glaube ich, im Petrusbrief lesen, was über Sarah steht. Nur positiv. Und sie hat doch das Ganze mit dem Ismael eingefädelt und so. Es ist nur im Alten Testament, im Neuen stehen sie rein da. Stark durch den Glauben. Hat nicht zweifelt durch Unglauben. Hat Gott die Ehre gegeben. Ist völlig überzeugt gewesen, dass er das, was er verheißen hat, auch machen kann. Und der Jakob, der es so schwer hatte, hat am Schluss gesagt, der Gott, der mich behütet hat, seitdem ich bin, bis zu diesem Tag. Und das wünsche ich uns, dass wir trotz Schwerem, trotz Nöten, können sagen, der Gott, der hat mich behütet, seit er als ich bin, bis zu diesem Tag. Und irgendeiner darf ich dabei sein. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, danke von ganzem Herzen, dass dein Segen positiv ist. Aber das Leben kann uns über schwere Passagen führen. Und doch wollen wir nicht daran zweifeln, dass du es gut mit uns meinst. Und ich danke dir heute ganz besonders für die Erlösung, für den Frieden, den wir dürfen haben mit dir haben und für all die Führung, die wir in unserem Leben dürfen erkennen und sehen. Ja, du bist der Gott, der uns behütet hat, seit er, als wir sind bis jetzt. Und du wirst uns behüten bis zu unserem letzten Atemzug. Und dann werden wir in die Herrlichkeit eintreten, die jetzt schon unsere Hoffnung ist und uns jetzt schon viel Freude macht und Kraft gibt für das Leben hier. Und schenkt, dass wir in dem Innen auch dürfen erkennen, dass der Segen nicht nur etwas ist, was uns exklusiv gehört, sondern dass wir sollen für andere ein Segen sein. Zeig du uns wie, zeig uns für wer, zeig uns wenn. Du führe, Herr. Wir danken dir dafür. Amen.